Rainer, lies mal vor.
Sechstes Kapitel, Teil 2. Dr. Sewards Tagebuch.
5. Juni. Der Fall Renfield wird immer interessanter, je mehr ich den Mann verstehen lerne. Er hat einige sehr stark hervortretende Eigenschaften. Selbstgefühl, Verschlossenheit und Zielbewusstsein. Ich möchte wissen, auf was sich Letzteres bezieht. Ich glaube, er hat eine besonders festgestellte Tabelle, aber was er damit will, weiß ich nicht. Seine beste Eigenschaft ist die Liebe zu Tieren, obgleich er manchmal mit ihnen umgeht, dass man sie eher für eine besondere, perverse Grausamkeit halten möchte. Seine Launen sind von seltsamer Art. Gegenwärtig ist seine Spezialität der Fliegenfang. Er hat eine solche Menge beisammen, dass ich es ihm verbieten musste. Zu meinem Erstaunen zeigte sich daraufhin kein Wutausbruch, sondern er nahm es mit gesetztem, ruhigem Ernst einfach hin. Er dachte einen Augenblick nach, dann sagte er,
»Können Sie mir 3 Tage Frist geben? Da werde ich Sie alle wegschaffen.«
Ich sagte es ihm zu, werde ihn aber scharf beobachten. 18. Juni. Er hat sich nun auf die Spinnen verlegt, von denen er schon mehrere große Exemplare in einer Schachtel gefangen hält. Er füttert sie mit seinen Fliegen, deren Zahl auch schon beträchtlich abgenommen hat, obgleich er die Hälfte seiner Mahlzeiten dazu verwendet, um neue Opfer zu ködern.
1. Juli. Seine Spinnen werden nun eine ebenso große Plage wie die Fliegen, und heute erklärte ich ihm, dass er sich von ihnen werde trennen müssen. Er wurde bei dieser Ankündigung so traurig, dass ich ihm sagte, er müsse wenigstens einige davon freilassen. Er beruhigte sich dabei und wurde wieder fröhlich, da ich ihm denselben Termin setzte wie zur Vernichtung der Fliegen. Einmal empfand ich heftigen Ekel vor ihm, denn als eine große Schmeißfliege, aufgebläht von irgendeiner aasigen Nahrung, in das Zimmer schwirrte, fing er sie, hielt sie wie anbetend ein paar Augenblicke zwischen Daumen und Zeigefinger, und ehe ich noch seine Absichten erraten konnte, steckte er sie in den Mund und aß sie auf. Ich schalt ihn deswegen, aber er erwiderte, es sei sehr schmackhaft und wirke heilkräftig. Es sei Leben, blühendes Leben und gebe ihm auch neue Kraft. Das brachte mich auf eine Idee oder wenigstens auf das Bruchstück einer solchen. Ich muss nun zusehen, wie er der Spinnen Herr wird. Er hat sichtlich irgendein tiefes Problem im Kopf, denn er führt ein Notizbuch, in das er immer etwas einzutragen hat. Ganze Seiten sind voll von Zeichen, speziell einige Zahlen in Kolonnen und deren Summen wieder in Kolonnen, als wenn er irgendeine statistische Feststellung machen wollte. 8. Juli. Es ist Methode in seinem Wahnsinn. Und die noch unvollständige Idee in meinem Kopf nimmt festere Gestalt an. Bald wird etwas Vollständiges aus ihr werden. Ich hielt mich meinem Schützling einige Tage fern, so dass ich genau feststellen konnte, ob irgendeine Änderung zu bemerken sei. Die Dinge blieben so, wie sie gewesen waren, nur dass er mit einigen seiner Launen gebrochen und neue an ihre Stelle gesetzt hatte. Er hat mit Mühe einen Sperling gefangen und hat ihn schon beinahe gezähmt. Seine Dressurmittel sind einfach. Der Spinnen sind schon weniger geworden. Die übrig gebliebenen sind übrigens gut genährt, denn er bringt ihnen noch immer die Fliegen, die er mit seiner Mahlzeit ködert. 19. Juli. Es geht vorwärts. Mein Freund hat nun eine ganze Sperlingskolonie und seine Fliegen und Spinnen sind schon tüchtig dezimiert. Als ich eintrat, rannte er auf mich zu und sagte, er möchte mich um eine große Gunst bitten, um eine sehr, sehr große Gunst. Und wie er so sprach, schmiegte er sich an mich wie ein schmeichelnder Hund. Ich fragte ihn, was es denn sei, und er antwortete mit einer gewissen Erregung in Stimme und Gebärde,
»Ein Kätzchen. ein niedliches, kleines, schmiegsames, mutwilliges Kätzchen, mit dem ich spielen und das ich dressieren und füttern kann. Und füttern. Und füttern.
Ich war auf diese Bitte nicht unvorbereitet, denn ich weiß ja nun, dass seine Wünsche an Größe und Lebhaftigkeit immer zunehmen. Aber ich wollte nicht, dass die niedliche Sperlingsfamilie dasselbe grausame Ende nehme wie die Fliegen und Spinnen. Ich sagte daher, ich wolle mir die Sache noch überlegen und fragte ihn, ob er denn nicht lieber eine Katze wolle als ein Kätzchen. Seine Begierde verriet ihn, mit der er antwortete:
»Oh ja, gerne möchte ich eine Katze. Ich bat nur deswegen bloß um ein Kätzchen, weil ich fürchtete, sie könnten mir eine Katze nicht genehmigen. Aber es wird doch niemand geben, der mir ein Kätzchen missgönnte.«
Ich schüttelte den Kopf und sagte ihm, dass es leider momentan wohl nicht möglich sein werde, aber dass ich die Sache im Auge behalten wolle. Sein Gesicht wurde lang, und ich konnte ein gefährliches, drohendes Zucken darin wahrnehmen. Der Seitenblick, den er auf mich warf, hätte einen töten können. Der Mann ist mit unentwickelter Mordmanie behaftet. Ich will seine gegenwärtige Forderung überlegen und sehen, was zu tun ist. Dann werde ich Weiteres erfahren. 10 Uhr abends. Ich besuchte ihn nochmals und fand ihn brütend in einem Winkel sitzen. Als ich hineintrat, warf er sich vor mir auf die Knie und flehte mich an, ihm doch eine Katze zu genehmigen. Sein Seelenheil hänge davon ab. Ich blieb trotzdem fest und machte ihm klar, dass ich seinen Wunsch jetzt nicht erfüllen könne, worauf er, ohne ein Wort zu sagen, wegging, an seinen Fingern nagend, und sich wieder in die Ecke setzte, wo ich ihn bei meinem Eintritt gefunden hatte. Ich werde ihn morgen früh wieder besuchen. 20. Juli. Ich besuchte Renfield sehr früh, ehe noch der Wärter seine Runde gemacht hatte. Ich fand ihn schon aufgestanden und eine Melodie summend. Er streute gerade am Fenster seinen Zucker aus, den er sich aufgehoben hatte, und begann offenbar wieder mit seiner Fliegenfängerei. Und er schien zufrieden dabei und hatte gute Erfolge. Ich schaute vergebens nach seinen Vögeln umher und fragte ihn dann, wo sie seien. Er erwiderte, ohne sich umzudrehen: »Sie seien alle fortgeflogen.« Es lagen einzelne Federn im Zimmer umher, und auf seinem Kopfkissen war ein Tropfen Blut sichtbar. Ich sagte nichts und ging weg, beauftragte aber den Wärter, mich sofort zu benachrichtigen, wenn im Lauf des Nachmittags sich etwas Besonderes ereignen sollte. 11 Uhr vormittags. Eben war der Wärter bei mir und meldete mir, dass Renfield sehr krank sei und eine Menge Federn erbrochen habe.
»Ich glaube, Herr Doktor«, sagte er, »dass er seine Vögel gegessen hat. Er hat sie einfach genommen und im rohen Zustand verzehrt.«
11 Uhr abends. Ich gab Renfield abends ein starkes Opiat, genug, um ihn eine Nacht schlafen zu machen. Dann nahm ich ihm sein Notizbuch weg, um es zu studieren. Es bestätigt meine Anschauungen, die ich über die Sache hatte. Mein Mordsüchtiger ist von besonderer Art. Ich muss einen neuen Klassifikationsnamen für diese Spezies erfinden. Ich glaube, ich benenne ihn Zoophagus, einen Fresser von lebenden Wesen. Was er beabsichtigt ist, so viele Lebewesen zu vernichten, als er irgend kann, und er hat es darauf angelegt, es in ausgiebigster Weise zu besorgen. Er gab einer Spinne möglichst viele Fliegen und möglichst viele Spinnen einem Vogel, und bat dann um eine Katze, die die vielen Vögel fressen sollte. Was wäre wohl dann sein nächstes gewesen? Es wäre fast der Mühe wert, ihn das Experiment durchführen zu lassen. Wenn irgendein wichtiger Grund dafür vorläge, müsste es auch geschehen. Man hat ja auch über die Vivisektion gespottet, aber man sehe nur ihre Ergebnisse. Warum sollte man der Wissenschaft in ihrem schwierigsten und vitalsten Zweig, der Lehre vom Gehirn, nicht Förderung angedeihen lassen?
Hätte ich das Geheimnis nur eines solchen Gehirnes erforscht, hätte ich den Schlüssel zu den Ideen eines Wahnsinnigen.
Ich brächte mein Fach zu einer solchen Höhe, dass Burden Sandersons Psychologie oder Ferriers Lehre vom Gehirn im Vergleich dazu nur reine Spielereien wären. Wenn nur ein hinreichender Grund vorläge. Ich darf nicht allzu viel daran denken, sonst komme ich wahrlich in Versuchung. Ein genügender Grund würde der Waage gegen mich den Ausschlag geben. Denn könnte ich nicht auch ein Ausnahmesgehirn, ein dem Seinen verwandtes besitzen? Wie klar der Mann denkt. Das tun übrigens die Irren immer innerhalb ihres Gesichtskreises. Ich möchte wissen, auf wie viele Leben er einen Menschen einschätzt, oder ob nur als eines. Er hat seine Berechnungen ganz gewissenhaft abgeschlossen, und heute hat er wieder von neuem begonnen. Wie viele von uns legen sich Rechenschaft von jedem Tage ihres Lebens ab? Mir kommt es vor, als hätte seit gestern mit dem Erlöschen meiner neuen Hoffnung auch mein Leben ein Ende und dass ich gewissenhaft mit einem neuen beginnen müsse. Es wird wohl so bleiben, bis der große Buchhalter mit mir abrechnet und mein Hauptbuch mit einer Bilanz zu meinen Gunsten oder zu meinen Lasten abschließt. Oh, Lucy. Lucy, ich kann dir nicht zürnen, noch meinem Freund, dessen Glück ja auch deines ist. Nur heißt es jetzt für mich, sich fassen in Hoffnungslosigkeit und Arbeit. Arbeit schaffen. Wenn ich nur wenigstens wie mein armer Wahnsinniger einen so starken, aber guten und selbstlosen Antrieb zur Arbeit hätte, das wäre mir eine Wohltat. Mina Murrays Tagebuch. 26. Juli. Ich bin so besorgt, und es bietet mir etwas Erleichterung, mich hier etwas aussprechen zu können. Es ist, als ob etwas mir zuflüstere und auf mich lauschte. Auch ist etwas in den stenografischen Zeichen, das sie so sehr von der Kurrentschrift unterscheidet. Ich bin unglücklich wegen Lucy und wegen Jonathan. Ich hatte schon so lange nichts mehr von Jonathan gehört. Da sandte mir gestern der liebe Herr Hawkins, der immer so gut zu mir ist, einen Brief von ihm. Ich hatte ihm geschrieben und ihn gebeten, mir mitzuteilen, ob er denn nichts von Jonathan gehört habe. Er schrieb zurück, die Beilage habe er eben erhalten. Es ist nur eine Zeile, datiert vom Schloss Dracula, und besagt, dass er gerade im Begriff sei, abzureisen. Das sieht Jonathan so gar nicht ähnlich. Ich verstehe ihn nicht und es ist mir unheimlich. Dann zu allem Überfluss hat Lucy, die sonst ganz wohlauf ist, ihre alte Gewohnheit des Nachtwandelns wieder aufgenommen. Ihre Mutter sprach darüber mit mir, und wir haben ausgemacht, dass ich jede Nacht die Tür unseres Zimmers zuschließen und den Schlüssel zu mir nehmen werde. Frau Westenra weiß, dass Nachtwandler gewöhnlich auf Dachfirsten und Klippenrändern spazieren gehen, dann aber plötzlich aufwachen und mit einem grässlichen Schrei hinabstürzen. Arme Frau, sie hat natürlich Angst um Lucy, und sie erzählte mir, dass ihr Mann, Lucys Vater, dieselbe Gewohnheit hatte. Er stand oft in der Nacht auf, zog sich an und wäre fortgegangen, wenn man ihn nicht aufgehalten hätte. Lucy will im Herbst heiraten und macht schon ihre Pläne bezüglich Kleidung und Hauseinrichtung. Ich nehme lebhaften Anteil daran, denn ich bin ja in der gleichen Lage, nur dass Jonathan und ich beabsichtigen, uns ganz einfach einzurichten. Herr Holmwood, es ist Herr Holmwood, der einzige Sohn des Lord Godalming, wird bald hierher kommen, wenn er abkömmlich ist, denn sein Vater ist nicht sehr gut dran. Ich glaube, Lucy zählt die Minuten, bis er da ist. Sie möchte ihn gerne hier heraufführen und ihm die Schönheit von Whitby zeigen. Es ist, möchte ich fast sagen, das Warten, das ihr so zusetzt. Sie wird schon besser werden, wenn sie ihn wieder hat. 27. Juli. Keine Nachricht von Jonathan. Ich beginne mich um ihn zu sorgen, obgleich ich ja keinen Grund dafür anzugeben wüsste. Aber ich wünschte sehnlichst, dass er schreiben möge, und wäre es auch nur eine Zeile. Lucy nachtwandelt mehr denn je. Und jede Nacht weckt mich ihr Herumgehen im Zimmer auf. Glücklicherweise haben wir so warmes Wetter, dass sie sich wenigstens nicht erkälten kann. aber schon die Sorge um sie und die immer gestörte Nachtruhe beginnen schädlich auf mich einzuwirken. Ich werde selbst nervös und schlaflos. Gott sei Dank hält Lucys Gesundheit stand. Herr Holmwood ist plötzlich nach Ring zu seinem Vater heraufberufen worden, der ernsthaft erkrankt ist. Lucy ist bekümmert, weil das Wiedersehen nun wieder hinausgeschoben ist, aber äußerlich merkt man ihr nichts an. Sie ist ein bisschen kräftiger und ihre Wangen haben einen lieblichen rosigen Schimmer. Sie hat das blutleere Aussehen vollkommen verloren. Ich bete darum, dass es vom Bestand sein möge. 3. August. Wieder eine Woche vorbei und noch keine Nachricht von Jonathan. Er hat auch an Herrn Hawkins noch nicht geschrieben, wie dieser mir mitteilte. Ich hoffe, er ist nicht krank. Er würde doch sonst geschrieben haben. Ich schaue immer seinen letzten Brief an, aber das ist kein Ersatz. Das Schreiben wäre an ihm, darüber ist gar kein Zweifel möglich. Lucy ist in der vergangenen Woche wieder weniger nachtgewandelt, aber sie ist in ein seltsames Sinnen versunken, das ich nicht begreifen kann. Selbst in ihrem Schlaf scheint sie mich zu beobachten. Sie versucht, die Tür zu öffnen. Wenn sie sie aber verschlossen findet, geht sie im Zimmer umher und sucht nach dem Schlüssel. 6. August. Wieder 3 Tage und keine Nachricht. Dieses Warten wird nachgerade schrecklich. Wenn ich nur wüsste, wohin ich schreiben soll oder wo ich ihn finden könnte, dann wäre es mir leichter. Aber niemand hat ein Wort gehört seit seinem letzten Brief. Es bleibt mir nichts weiter übrig, als Gott um Geduld zu bitten. Lucy ist erregter als gewöhnlich, befindet sich im Übrigen aber wohl. Letzte Nacht sah es sehr drohend aus und die Fischer prophezeiten Sturm. Ich werde auch versuchen, darauf zu achten und die Wetterzeichen kennenzulernen. Heute haben wir grauen Himmel und die Sonne steht, während ich dies schreibe, in Wolken gehüllt hoch über Kettleness. Alles ist grau, außer dem grünen Gras, das wie Smaragd leuchtet. Graue Felsen, graue Wolken, deren unterste Ränder von der Sonne durchleuchtet werden, hängen über der grauen See, in die sich die Sandbänke wie graue Finger hinausstrecken. Die See brandet brüllend über die Untiefen und Sandbänke, graue Nebel streichen landeinwärts. Auch der Horizont verliert sich in grauem Dunst. Alles ist so unheimlich. Die Wolken türmten sich wie gigantische Felsen, und über der See liegt ein dumpfes Brüten, als hätte sie ein Unglück vorauszusagen. Dunkle Gestalten tauchen da und dort am Strande auf, zuweilen halb verhüllt von den Nebeln, und sehen aus wie Männer gleich wandelnden Bäumen. Die Fischerboote hasten heimwärts und heben und senken sich in der Brandung, ehe sie in den Hafen einlaufen, und legen sich schräg auf die Seite. Da kommt der alte Swales. Er geht direkt auf mich zu. An der Art, wie er den Hut abnimmt, erkenne ich, dass er mit mir sprechen will. Ich wurde tief ergriffen von der Veränderung, die in dem Alten vorgegangen ist. Nachdem er sich neben mich gesetzt hatte, begann er in einer sehr sanften Weise.
»Ich habe Ihnen etwas zu sagen, Fräulein.«
Ich sah, dass es ihm nicht leicht wurde. So nahm ich dann seine alte, runzlige Hand und bat ihn, gerade heraus zu sprechen. Dann sagte er, indem er seine Hand an der meinen ließ,
»Ich fürchte, mein Liebling, ich habe Sie mit all den hässlichen Dingen gekränkt, die ich letzte Woche über die Toten und Ähnliches sprach. Doch so bös habe ich es nicht gemeint, und ich bitte Sie, daran zu denken, wenn ich einmal nicht mehr bin. Wir alten Leute, die doch schon gebrechlich sind und mit einem Fuß im Grabe stehen, lieben es nicht, daran zu denken, und wir fühlen auch nicht gern die Nähe des Todes. Deshalb habe ich mein eigenes Herz etwas aufheitern und mich etwas erleichtern wollen. Aber Gott segne Sie, Fräulein. Ich fürchte den Tod nicht, nicht ein bisschen. Aber sterben möchte ich doch nicht gerne, solange es noch anders geht. Meine Zeit wird schon recht nahe sein, denn ich bin alt und 100 Jahre sind zu viel, als dass ein Mensch darauf rechnen könnte. Und ich bin so nahe dran, dass wohl der Knochenmann schon seine Sense geschliffen hat. Sie sehen, ich kann nicht von der Gewohnheit lassen, darüber zu scherzen. Bald wird eines Tages der Todesengel für mich seine Posaune ertönen lassen. Aber trauern Sie nicht zu sehr, mein Liebling.«
Er sah, dass ich weinte.
»Wenn er heute Nacht noch riefe, würde ich mich nicht sträuben, seinem Ruf zu folgen. Denn das Leben ist schließlich doch nichts als ein Warten auf etwas anderes, was wir gerade nicht haben. Nur der Tod ist etwas, worauf wir uns unbedingt verlassen können. Aber ich bin zufrieden, wenn er zu mir kommt, und er kommt rasch. Er kann schon unterwegs sein, während wir da hinausschauen und nachdenken. Vielleicht kommt er in dem Wind weit draußen über der See, der Untergang, Schiffbruch, düstere Verzweiflung und traurige Herzen bringt. »Schauen Sie, schauen Sie!« rief er plötzlich. »Es ist etwas in diesem Wind und in der Luft, das klingt und aussieht und schmeckt und riecht wie der Tod. Es liegt in der Luft. Ich fühle ihn kommen.«
Er nahm seinen Hut ab und hielt seine Arme ergebungsvoll ausgebreitet. Sein Mund bewegte sich, als spräche er ein Gebet. Nach einigen Augenblicken des Stillschweigens erhob er sich, drückte mir die Hand, segnete mich und sagte mir lebwohl. Dann humpelte er davon. All das rührte mich tief und regte mich sehr auf. Ich war froh, dass der Küstenwart herankam mit seinem Fernrohr unter dem Arm. Er blieb stehen, um mit mir zu sprechen, wie er es immer tat, aber er sah dabei immer hinaus auf ein fremdes Schiff.
»Ich kann es nicht herausbringen«, sagte er. »Dem Aussehen nach ist es ein Russe. Aber es wird ja in der tollsten Weise herumgeworfen. Es weiß sich nicht, im Geringsten zu helfen. Es scheint den Sturm kommen zu sehen und kann sich nicht entschließen, entweder nordwärts in See zu gehen oder den Hafen anzulaufen. Schauen Sie nur wieder hin. Es wird sonderbar gesteuert. Überhaupt scheint gar keine Hand das Steuer zu führen. Mit jedem Windstoß dreht es sich. Ich glaube, wir hören noch mehr davon, ehe der morgige Tag kommt.«